Da sind wir wieder mit 173, dem Literaturpodcast, mit mir, Marion Regenscheid.
Und mir, Lucia Haug.
Und Christoph Keller. Und wir sind heute da mit einem sehr aktuellen Buch.
Es geht heute um Identity, dem neuen Roman von Mithu Sanyal.
Es heißt eigentlich Identity.
Es ist das aktuelle Buch für ganz viele Debatten eigentlich, für alle postkolonialen, identitätspolitischen, queeren oder woken Debatten an Universitäten, aber auch in literarischen Salons und natürlich zu Hause auf Baustellen und auf langen Wanderungen.
Ja, und es ist sicher kein Buch für Menschen, die nicht ein klein wenig fluid sind in ihrem Kopf, die nicht in der Lage sind, ihre Gedanken mal in eine andere Richtung fließen zu lassen. Und das ganze Buch, kann man auch sagen, ist so beruhigend wie ein Schüttelbecher.
Oder eine ganz schnelle Achterbahn.
Oder ein Seminar bei Professorin Saraswati.
Ja, und um diese Professorin Saraswati geht es in diesem Roman. Und ich glaube, wir können gleich den Plot dieses Romans erzählen. Es ist eigentlich der kürzeste Plot, den man überhaupt erzählen kann. Er geht nämlich so. Professorin Saraswati ist eine Ikone postkolonialer Studie an der Heine-Universität in Düsseldorf. Sie ist aber keine Person of Color, wie sie das eigentlich vorgibt zu sein, sondern es stellt sich heraus, sie ist weiß und heißt eigentlich
Sarah Vera Thielmann.
Sarah Vera Thielmann.
Beziehungsweise so hieß sie und sie war weiß, nach ihrer eigenen Argumentation.
Und es kommt zu einem Skandal.
Genau. Ein Roman, eigentlich aufgebaut wie ein klassisches Drama, nach dieser Exposition. Zu Beginn, wo wir die Hauptfigur Nivedita, ihren Freundinnenkreis und eben diese berüchtigte Professorin Saraswati kennenlernen, steht da wie ein Fanal dieser Skandal. Und dann wird dieser Skandal ausgiebig und äußerst differenziert ausdiskutiert, betwittert. Vielleicht kommen wir dann nochmal auf diese Art des digitalen Stammtisches zu sprechen. Ja, mit viel Leidenschaft wird gestritten um die Frage, ob das, was die Professorin Saraswati hier getan hat, dieses sogenannte Passing, wie sie es nennt und wie auch dann andere es zu nennen beginnen, ihr selbsternanntes Trans-Race-Dasein, also das sich ausgeben als eine andere, beziehungsweise das Verändern der angeborenen, in Anführungs- und Schlussstrichen, Identitätsmerkmalen, beziehungsweise die Einkehr zu ihrer eigentlichen Identität, je nach Sichtweise, ob das zulässig ist oder nicht.
Diese Geschichte erfunden, wenn man erfunden dazu überhaupt sagen kann, hat die Autorin Mithu Sanyal. Sie ist promovierte Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Journalistin, Hörspielautorin, hat aber bisher vor allem mit Sachbüchern auf sich aufmerksam gemacht. Eines beispielsweise Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts oder ein Buch über Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens. Sie ist aber auch, so wie Nivedita, also die Hauptfigur in diesem Buch, ist auch Mithu Sanyal, eine Bloggerin. Nivedita ist eine Tochter von einer polnischen Mutter und eines indischen Vaters und sie ist eben diese Lieblingsstudentin von Saraswati. Und wie sich eben auch so die vielleicht, ich bin nicht ganz sicher, autobiografische Sachen in dieses Buch hineinmischen, gibt es sowieso richtig viele echte und realitätsrichtige Bezüge. Also nicht nur, dass sie Fachbücher aus diesem ganzen Diskurs zitiert und sie hat sogar ganz viele Leute, die real existieren, darum gebeten, auch Statements abzugeben zu dem Fall Saraswati.
Es ist eigentlich eine Art Fiction-Doku, weil hier eben, wie du sagst, ganz viel Dokumentarisches hineinfließt. Aber diese Figur der Nivedita ist eine Kunstfigur und diese Figur führt uns auch durch den ganzen Roman in ihrer Krise, in die sie gerät, als sie erfährt, dass eben die angebetete, die verehrte Professorin Saraswati eben nicht die ist, für die sie sich ausgegeben hat, dass sie eben, wie gesagt, Sarah Vera Thielmann heißt, Tochter eines Zahnarzt-Ehepaars und in keiner Weise eine Vergangenheit hat einer Frau mit indischen Wurzeln. Und es beginnt dann sehr früh in diesem Roman eine man möchte fast sagen, erbitterte und wirklich existenzielle Auseinandersetzung zwischen Nivedita und Saraswati um diese Frage, wie gesagt, ob es zulässig ist, sich für jemand anderes auszugeben, als man wirklich ist. Und da bezieht ja Saraswati eine ganz dezidierte Position und sagt, das ist eigentlich zulässig, was ich hier mache.
Ja, und auch sie sagt ja auch, dass so wie sie sich verändert hat, dass sie damit auch schon lange lebt. Das ist ja auch tatsächlich wahr. Sie hat sich irgendwie kurz nach der Volljährigkeit, so nach einer Indienreise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in den 20ern oder so, hat sie diese Transition vollzogen und lebt seither als POC in Düsseldorf und hat dementsprechend auch schon gewisse Erfahrungen gemacht, wie sie sagt und so. Also da ist sie sehr sattelfest, wenn es darum geht, diesen Move zu verteidigen. Und Nivedita gerät dann eigentlich in diesen Strudel der Auseinandersetzungen und mit ihr auch alle Freundinnen, die da in diesem Dunstkreis von der Professorin sich befinden. Viele dieser Freundinnen wenden sich ab von Saraswati und beteiligen sich sehr ausgiebig an einem sehr öffentlichen und sehr heftigen Diskurs, der da entsteht. Und es beginnt eben diese heftige, zermürbende, aber eigentlich auch fruchtbare Auseinandersetzungen, bei der diese zwei Positionen, von denen Christoph schon gesprochen hat, unerbittlich aufeinandertreffen.
Wenn wir nochmal auf diese zwei Positionen zu sprechen kommen wollen, gibt es einerseits diese eine Position, die klar wird im Buch, dass eben POCs und Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, eine ganz klare eigene Geschichte haben und die auch für sich beanspruchen dürfen und sollen, wenn es um Gender, um Migration und so weiter geht. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben die zweite Position, die Saraswati so ein bisschen einnimmt, die das von Anfang an als Konstrukt bezeichnet und als Möglichkeit aufzeigt, darin fluid wechseln zu können. Also dass Schwarz- und Weiß-Kategorisierungen sind, dass man sich aber auch dafür entscheiden könnte, Weißsein aufzugeben oder auch Schwarzsein aufzugeben.
Genau, also die Grundposition eigentlich von Saraswati ist die, Weißsein ist genauso eine Kategorisierung, eine historisch gewachsene Konstruktion wie eben das andere, Schwarzsein auch eine historische Kategorisierung ist, die einmal in die Welt gesetzt worden ist. Insofern, das ist eigentlich auch ihr Appell, sollten wir uns alle von diesem Weißsein ein Stück weit abwenden und uns irgendwo wiederfinden in einem ganz offenen Raum, in dem eben sehr viele Kategorisierungen gar nicht mehr möglich sind, beziehungsweise überhaupt keine Kategorisierungen mehr möglich sind.
Genau, das ist Saraswatis Appell. Der Roman an sich ist aber natürlich widersprüchlich, da treffen eben diese Positionen aufeinander. Und da trifft eben auch dieser Widerspruch eigentlich aufeinander, der notwendig ist, eigentlich ein notwendiger Widerspruch in dieser Debatte, dass man Race einerseits als Konstrukt begreift, wie man ja auch Gender mittlerweile wirklich als Konstrukt begreift und gleichzeitig, um darüber zu sprechen, es als historischen und zeitgenössischen Fakt annehmen muss, dass es das gibt und dass es mit diesen Identitäten auch Geschichten eine Historie verbunden ist, der man sich nicht einfach so entledigen kann. Saraswati entledigt sich aber irgendwie auch einfach dieser Geschichte und nimmt eine neue an und verteidigt das ziemlich selbstbewusst und natürlich sehr theoretisch sehr bewandert und fordert ihre Studentinnen in dieser Position heraus. Und Nivedita aber ist da eindeutig unklarer in ihrer Meinung. Also sie erstens bewegt sich eine sehr wichtige Bezugsperson ihrer eigenen Ich-Werdung, bewegt sich plötzlich auf ganz anderem Terrain, als sie das gewohnt ist. Es ist eigentlich ein Verrat. So etwas von einer Mutterfigur hat Saraswati auch für Nivedita.
Also nicht für Nivedita, sondern eigentlich für alle, die zu ihrem Kurs kommen an der Uni, oder? Nimmt sie sehr schnell so eine Position ein von Mutter, Sektenführerin, Göttin, Gelehrte, weil sie diejenige ist, die eben ihren ganzen Studentinnen überhaupt Wörter lehrt und gibt, damit sie ihre eigenen Positionen anfangen können zu beschreiben, oder? So ein bisschen die Macht des Wortes auch, die sie denen beibringt.
Sie gründet diesen Studiengang, den es sonst nicht gegeben hätte, wenn ihre Prominenz das nicht erlaubt hätte und so. Aber man ist da wirklich von ganz vielen Personen mit ganz vielen Standpunkten in dieser Frage, die wir jetzt kurz umrissen haben, eigentlich konfrontiert.
Genau, mit all dem führt jetzt, damit, das muss glaube ich noch gesagt werden, Mithu Sanyal mitten in eine schon sehr lange andauernde Debatte, aus der sie natürlich auch ausgiebig zitiert. Da kommen die Bücher von Audre Lorde kommen vor, Frantz Fanon kommt vor, Michel Foucault kommt vor, wie eben auch eine ganze Reihe sehr realer, prominenter Menschen heute, die als Twitterinnen in diesen Roman mit hinein diskutieren. Und der Plot des Romans, ich glaube, das muss auch noch gesagt werden, erinnert sehr stark an reale Vorkommnisse, nämlich zum Beispiel die Geschichte von Rachel Dolezal. Das ist die Präsidentin einer Sektion, oder sie war die Präsidentin einer Sektion der National Association for the Advancement of Colored People. Sie wurde 2015 als weiße geoutet und Mithu Sanyal, die ja eben doch auch ganz Kulturwissenschaftlerin ist, sie belegt das alles, auch diesen Verweis wie auch alle andere, und das ist dann eben am Schluss auch eine große Dokumentation einer Debatte, dieses Buch. Aber mich nimmt jetzt Wunder, ist das tatsächlich so etwas wie ein Roman oder ist das nicht etwas wie ein große Seminarveranstaltung, die eben irgendwie inszeniert wird, um hier ein Problem zu diskutieren?
Ja, ich würde sagen, eindeutig ein Roman. Und ich würde sagen, endlich ein Roman. Endlich wagt es jemand, mit den Mitteln der Fiktion irgendwie in diese Wirklichkeit einzugreifen und damit irgendwie die Vorteile des Romaneschreibens sich zu eigen zu machen. Sodass man sich eher fragt, warum erst jetzt? Ja, offensichtlich war für Mithu Sanyal in diesem Roman etwas möglich, was für sie ja in einem Sachbuch nicht so einfach
war. Wäre denn das, was der Roman möglich macht?
Die Zweideutigkeit der Positionen, also ja. Die Figuren in einem Wort. Figuren, die moralisch nicht eindeutig sind, die gescheite Sachen sagen, die theoretische Perfektion in Person sind und aber trotzdem moralisch verwerflich sind, die gelogen haben, die schwach sind, die menschlich sind. Und das ist eine Rückkehr eigentlich der Fiktion und der Geschichte in eine sehr, sehr, sehr heftige und ja, oft auch sehr gewaltvolle Debatte. Und das tut einfach gut, abgesehen davon, dass es lustig ist. Das können wir in der Sprache auch noch später auch noch drüber sprechen. Ja, aber einfach diese Lust daran, eigentlich unklare moralische Standpunkte oder Menschen herauszubringen und ihrer Geschichte sich zu widmen und eben auch die Debatte, die eigentlich sonst eher so ein bisschen bulletproof ist, würde ich sagen, also dass alle versuchen eigentlich sich möglichst bulletproof zu theoretisieren, was ja auch sehr gut und
was gut und, ist und aber vielleicht und auch manchmal schwierig ist,
kann ein Roman da was anderes bieten,
eben zum Beispiel in diesen inneren Dialogen zwischen der Hauptfigur Nivedita und dieser indischen Göttin Kali, die ihr ja immer wieder dann, wenn sie die eine Gewissheit gefunden zu haben glaubt, wieder dreinredet und sagt, aber Nivedita, meinst du wirklich? Die Nivedita dann auch immer wieder hilfesuchend anruft. Das ist so eine Möglichkeit, die Mithu Sanyal hier ausschöpft und eben dieses moralische Dilemma, das du angesprochen hast, Lucien, doch auch sehr schön und auch sehr bildhaft darzustellen.
Ja, aber in dem Fall macht sie sogar ja noch mit einer Figur. Also sie teilt die Figur auf. Sie teilt Nivedita auf in Identity, also als die Blogschreibende. Wir haben Nivedita auch die reflektierende Person, die zusammen mit Kali in einen Dialog geht. Also da gibt es so eine Auffächerung der Persönlichkeiten, um diese verschiedenen Anteile ja auch aufzuzeigen. Aber andere Figuren in diesem Roman haben nur eine Persönlichkeit oder die nicht so krass aufgespaltet wird wie die Hauptfigur, also ich glaube, das ist die Hauptfigur Nivedita des Buches, auch wenn sie nicht aus der Ich-Perspektive schreibt, aber diese Diskrepanzen, die aufgehen, schafft sie es auch zu zeigen, innerhalb von einer Figur, also nicht überall müssen diese Figuren so aufgespaltet werden, wie das im Fall von Nivedita passiert. Und auf deine Frage noch zu antworten, ist es ein Roman? Natürlich ist es ein Roman, aber es ist auch ein Sachbuch und es ist auch eine Vorlesung und es ist aber auch eine Twitter-Hetze und es ist auch ein Shitstorm. Also das finde ich, glaube ich, so lustig hier drin, dass dieses Konstrukt, was uns Mithusanel hier präsentiert, ist eben ein richtig großes, faszinierendes Konstrukt. Alles von verschiedenen Ecken, die sind von diesem Diskurs auch genommen, erfunden, hinzugefügt, weiterentwickelt, in diesen Schüttelbecher geknallt, den du am Anfang schon gesagt hast, einmal gut geschüttelt, nicht gerührt und dann mit Kirsche serviert quasi.
Und, aber ich, eben, ihr meint also, diese schwierige Debatte, die ja nicht nur jetzt in diesem Buch geführt wird, sondern wirklich auch eben draußen in der Gesellschaft geführt wird. Der Gewinn dieses Buches ist, dass wir hier in die Figuren hineinschauen können und ihren inneren Kampf, nicht nur den von Nivedita, ich würde sagen vielleicht, um das noch zu ergänzen, auch Saraswati führt ja eigentlich einen inneren Kampf, nur führt sie den gewissermaßen auf einer sehr anderen Perspektive, dass man also in diese inneren Kämpfe der Menschen hineinschauen kann.
Ja, das ist der, ich finde, das ist der erste Aspekt, wo man sagen muss, das ist der Vorteil daran, dass es ein Roman ist. Und der zweite, finde ich schon noch, ist dieser Übertrag des Diskurses eigentlich ins Potenzielle. Das finde ich schon auch noch so den zweiten Aspekt, dass sie eigentlich einen Diskurs, den es noch nicht gibt oder eben, wenn man jetzt von dieser Rachel Dolezal schon mal gehört hat, dann hat es den schon gegeben in den USA oder der hat begonnen in den USA, aber hier ist er noch nicht wirklich angekommen. Sie bewegt diesen Diskurs eigentlich ins Potenzielle und spielt diese Debatte eigentlich mit der ganzen Öffentlichkeit zusammen gedacht eigentlich nach, wie in einem Gedankenspiel. Und ja, ob diese Debatte wirklich so herausgekommen wäre, ob diese Professorin dann wirklich das mit dieser Professorin geschehen wäre, was hier dann geschieht, das weiß man nicht, aber es ist eigentlich wie ein Katalysator, ein Debattenbeschleuniger, was sie hier irgendwie auch hervorbringt, oder?
Und sie geht so, auch lustig finde ich, das oder mag ich daran, dass sie auch journalistisch vorgeht und tatsächlich zu real existierenden Menschen hingeht und sagt, hey, stell dir vor, es würde das und das passieren, wie reagierst du? Und hat Leute aus ihrer Community oder aus dem Umfeld um Tweets und um Meinungen gebeten für etwas, was jetzt noch gar nicht real da ist und vielleicht auch nie passiert. Also ich mag voll den Begriff dieses Katalysators, dass eben die Fiktion hier was erlaubt, auch eine Debatte in eine Richtung zu sprengen, wo wir noch nicht sind.
Ja, und wenn ihr sagt Debattenbeschleunigerin, dann ist die reale Mithusanel tatsächlich auch stark eingebunden in diese Debatte und ist vielleicht tatsächlich auch im ganz realen Leben eine Debattenbeschleunigerin. Das hat sich gezeigt bei ihrer Buchpräsentation, die Umstände halber auf Instagram passiert ist. Da zeigt sich, dass die Autorin eben mitten hineingreift in ganz viele Diskussionen, die andere auch führen. Und wir haben ein bisschen hineingehört in diese Buchpräsentation und bringen euch ein paar Stellen daraus. Zum Beispiel die Stelle, wo sich die Autorin unterhält mit der ebenfalls prominenten Autorin und Politikwissenschaftlerin Kübra Gümüşay.
Ist es halt so ein bisschen, es erscheint jetzt wirklich zum einjährigen Jahrestag von Hanau. Gott. Jetzt irgendwie, wir müssen irgendwie, genau, sonst wird es jetzt sehr, 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 sehr irgendwie, das muss ich jetzt doch nochmal anfangen zu weinen. Und das passt irgendwie auch, also es ist irgendwie, ja, es ist auch so ein bisschen so, das sind meine Blumen, die ich niederlegen möchte.
Wow, es ist, finde ich, ein starkes Monument und etwas Starkes, was du dort geschaffen hast. Und gleichzeitig, was mich auch sehr beeindruckt hat in diesem Buch ist, dass du, also ich habe mich an meinem eigenen Buch sehr stark damit beschäftigt, wie man so schreiben kann, sodass man nicht schreibt, um sich zu erklären, sondern schreibt, um zu sein. Und du schreibst von einer Person, die sein möchte und versucht zu sein, indem sie auf sich durch ganz verschiedene Augen blickt. Aber so wie du es schreibst, ist es eine Emanzipation, weil du nicht sie versuchst zu erklären, wer sie ist, sondern sie in ihrem Seinwerdungsprozess begleitest und all diese Spiegel, durch die sie versucht, auf sich selbst zu schauen.
Ja, Mithu Sanyal ist eben auch nicht eine, die nur mit ihren POC-Peers über das Thema spricht, sondern sie spricht eben auch mit einem wie Mark Terkesidis, dem Soziologen, der ebenfalls für die Buchvernissage zugeschaltet war und vor dem sich Mithu Sanyal auch ein Stück weit verneigt und anerkennt, dass sie einen Teil seiner Thesen und auch einen Teil seines letzten Buches durchaus in ihr eigenes Werk integriert hat.
Deutsche Kolonialgeschichte, da kratzen sich ja immer ganz viele Leute am Kopf und sagen, das war doch so kurz oder gibt's das eigentlich überhaupt? Was antwortest du Menschen darauf?
Ja, also es war überhaupt nicht kurz. Ja. Also irgendwie die Deutschen waren schon ab dem 16. Jahrhundert am Kolonialismus der Spanier beteiligt, in Venezuela, also ganz früh. Ja, also
ist so toll auch an deinem Buch, dass du wirklich klar machst, irgendwie, dass das, was wir irgendwie Handel genannt haben, definitiv Kolonialismus war.
Ja, ja, aber ich glaube, dass das auch, also sagen wir mal so, also so übrigens Gratulation zu deinem Roman, sage ich jetzt auch erstmal. Ja, also irgendwie so, ich finde das eine ziemliche Leistung, nach den Sachbüchern einen Roman zu schreiben und nachher fragte ich auch noch was so ein bisschen anschließt an das, was Kübra eben gefragt hat, weil es mich sozusagen auch von der Machart her interessieren würde, wie das eigentlich geht. Aber
und vielleicht noch ein dritter Quote. Es war interessant zu hören und zu sehen, dass ich etwas artikuliert hier in Deutschland, was in der Schneckenschweiz immer noch nicht so wirklich passiert, nämlich, dass hier eine Sprache und ein Reden über Identität, über Transidentitäten und so weiter passiert, indem das Hybride, das Queere oder vielleicht das Trans irgendwie sich artikuliert. Und das zeigte sich dann zum Beispiel eben auch im Gespräch mit der Podcasterin und Journalistin Mintu Tran, die Mitherausgeberin des Podcasts Rise and Shine.
Ich habe mich an so sokratische Dialoge erinnert gefühlt. Weißt du, so Lehrer redet mit Schüler und beide kommen irgendwie zu Erkenntnissen und dann irgendwie doch nicht. Und das war ja bei deinen Hauptfiguren genau das Gleiche auch. Irgendwie diese Professorin und ihre beste Studentin sozusagen, die sich dann unterhalten oft und irgendwie versuchen so, ja, in der ganzen Situation irgendwas zu lernen und das dann irgendwie doch nicht schaffen.
Und es ist ja ein so intimes Verhältnis, also jemand, von dem du lernst, also wo du wirklich das Gefühl hast, du gibst mir Wissen. Also ganz viele meiner Professoren waren es nicht und ich habe allerdings aber auch Professoren, die ich wirklich sehr geschätzt habe. Aber irgendwie dieses, irgendwie, du öffnest mir eine Tür zu einem Weg, den ich ansonsten nicht komme. Es ist ja eine Liebesgeschichte, aber halt eben eine intellektuelle Liebesgeschichte zwischen der Studentin und ihrer Professorin. Und dann versuchen die tatsächlich auszuhandeln, kann es nach diesem Betrug einen weiteren Weg danach geben.
Und natürlich haben wir auch Mithu Sanyal gefragt, ob sie uns ein bisschen aus diesem Buch vorliest, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selber mal einen Eindruck davon haben, wie Identity denn so klingt.
Also radelte Nivedita zwei Tage später zusammen mit ihrer Mitbewohnerin Lotte zur Uni und wartete in einem brechenvollen Seminarraum auf die Ankunft der sagenhaften Sharaswati. Doch die ließ sich Zeit. Eine Viertelstunde nach der akademischen Viertelstunde stürmte sie schließlich mit wehender Dupatta herein, schleuderte ihre Ledertasche aufs Pult und verharrte einen Atemzug lang mit dem Rücken zu ihnen vor der Tafel, als müsse sie sich erst sammeln, bevor sie sich dem Seminar stellte, wie eine Herausforderung. Ihr Haar lag lang und schwarz und schwer auf ihrem Nacken und ließ Niveditas eigenen Nacken bis hinunter zwischen die Schulterblätter prickeln in Erinnerung an das Streicheln der Borsten auf ihrer Haut, wenn ihre Cousine Priti ihr die Haare bürstete. Ein synästhetisches Ganzkörpererlebnis, das sonst nur Regen auf fließendem Wasser Nivedita auslöste oder die Bilder von Amrita Shergill oder Marihuana. Sharaswati drehte sich perfekt durchchoreografiert um, hob die Brille, die an einer Kette um ihren Hals baumelte, vor die Augen und begutachtete mit gerunzelter Stirn die Reihen von Studierenden. Okay, erst einmal alle Weißen raus. Schweigen. Während sich alle fragten, ob sie richtig gehört hatten. Los, los, wir haben nicht den ganzen Tag, packt eure Sachen, ihr könnt im nächsten Semester wiederkommen. Dieses Seminar ist nur für Students of Color. Es war, als würden sich tektonische Platten verschieben. Berge erhoben sich, wo vorher leere Flächen gewesen waren. Die Erde barst auf und etwas brach von Niveditas Kontinent ab und trieb hinaus in die See der möglichen Optionen. Brothers and Sisters of the Night, liebe Somnambule, Nachtschwänzer und Schlafschweifer, die ihr ebenfalls von der Gewaltigkeit der Nachrichten wachgehalten werdet. Lasst uns die Stunden bis zum Sonnenaufgang zusammen verbringen und gemeinsam versuchen herauszufinden, was hier passiert ist. Bisher gab es drei Wahrheiten in meinem Leben. Erstens, Capitalism kills. Zweitens, Books can save your soul. Drittens, Shadowswati is one of us. Keine Ahnung, warum Wahrheiten wahrer erscheinen, wenn sie auf Englisch sind. Und ja, ich weiß, dass Kali dazu eine Theorie hat, die etwas mit Kulturimperialismus zu tun hat. Das ist keine Theorie, das ist eine Analyse, korrigiert mich Kali. Eine Analyse, die wahrscheinlich sogar stimmt. Wahrscheinlich? Okay, du hast recht, Kali. Aber hier geht es gerade gar nicht um Kulturimperialismus, sondern nicht? Ja, verdammt, auch damit hat Kali leider recht. Aber schauen wir uns die drei Wahrheiten meines Lebens einmal genauer an. Oder, naja, wenigstens zwei von ihnen. Für die, dass Kapitalismus tötet, lege ich noch immer meine Hand ins Feuer. Das Verblüffendste an den Enthüllungen über Shadowswati ist erst einmal, dass niemand in Frage stellt, dass sie wahr sind und Shadowswati weiß ist. Wo sind eigentlich die ganzen VerschwörungstheoretikerInnen, wenn man sie braucht? Was gestern noch undenkbar war, wird heute fraglos akzeptiert. Warum? Weil es zwar unfassbar klingt, aber nicht unwahr? Weil es auf einen schlafenden Zweifel in uns trifft, der durch die Enthüllung erst geweckt wurde und jetzt so laut wie möglich kreischt, das wusste ich schon immer? Und damit wären wir bei den Büchern. Bei den Büchern, die meine Seele gerettet haben. Oder auch nur meine Psyche. Oder mich, gerettet davor, wahnsinnig zu werden. In einer Welt, die meine Wahrnehmungen geleugnet hat. Die meine Existenz geleugnet hat. Die mir an jeder Kante und Ecke gesagt hat, du bist nicht echt. Deine Probleme sind nicht echt. Deine Geschichte ist nicht relevant. Sind die für meine Existenz so wichtigen Bücher von Shadowswati jetzt auch nicht echt, wenn Shadowswati nicht echt ist?
Vitu Sanyal, exklusiv für 173.
Jetzt aber nochmals zum Text. Wir haben viel über die Debatte gesprochen, wir haben über die Problematik gesprochen, Race als Konstrukt zu dekonstruieren und gleichzeitig trotzdem darüber sprechen zu müssen, weil es ein historischer Fakt ist. Wir haben über die Twitter-Debatte, diese Fake-Twitter-Debatte gesprochen, die es hier gibt in diesem Buch.
Ich bin entschieden der Meinung, dass es ein extrem wichtiger Beitrag ist zu einer Debatte, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt formal wirklich auf allen Ebenen wirklich so funktioniert, wie es funktionieren könnte. Beispielsweise wird diese Figur der Shadowswati auch nicht ganz konsequent gezeigt. Shadowswati hat sich ja mit Hormonen behandeln lassen, um brauner zu wirken. Jetzt, wenn wir das ernst nehmen, was sie meint, diese Professorin Shadowswati, ist diese Art von Blackfacing eigentlich eine Evidenz gegen ihre eigene These. Nämlich, wenn sie sagt, weiß darf keine Kategorie sein, warum bräunt sie sich dann die Haut? Also da gibt es im Plot ein paar Dinge, die so nicht ganz funktionieren.
Aber zum Glück sind es ja Romanfiguren, oder? Und zum Glück ist dann auch in diesem Moment, wird eine Shadowswati plötzlich zu einer Figur, einem Menschen, die vielleicht auch ganz viele Ängste oder es nicht aushalten kann, dass sie halt einfach weiß ist oder ich weiß auch nicht. Oder sie schreibt dann am Schluss des Buches, schreibt sie ja selbst über diese Geschichte dann ein Buch, das sich dann sehr gut verkauft und widmet dieses Buch ihrer eigentlich einzigen Person, die sie wirklich liebt, an diese Nivedita, eigentlich ihre Studentin. Ich meine, Saraswati hat eine Beziehung, aber das ist nicht eine Beziehung, die irgendwie offensichtlich von so viel Liebe geprägt ist, dass diese Frau, die da mit ihr lebt, manchmal in den wichtigen Momenten bei ihr ist. Also es ist auch eine einsame Person, eine unglaublich eingebildete Person,
eine wahnsinnig unsympathische
übersteuerte,
Person.
Wahnsinnig selbstgewisse
Frau. Aber auch großartige Frau, Person. Also deshalb glaubt es ja, dass sie so charismatisch ist und so eine Aura hat, dass so viele Menschen in ihren Bann gezogen werden. Und ich glaube, das mag ich auch so an diesem Buch, dass es als riesengroße Chance gesehen werden kann, über diese Thematik, dieses Thema auch zu sprechen und eben außerhalb der doch sehr woken Szene. Also ich glaube, mit dem Mittel des Romans kann jetzt auch eine Debatte Menschen erreichen, die sonst vielleicht nicht unbedingt mit dem Thema in Kontakt gewesen waren. Und so ging es mir ja auch beim Lesen. Ich habe mich selber ständig wie in einer Vorlesung gefühlt. Also da war so ich bin eine große Freundin von Querlesen und mache das ja auch beruflich immer wieder. Und dieses Buch hat sich dem komplett verweigert. Ich habe es nicht geschafft, quer zu lesen, weil ich ständig Angst hatte, den Faden zu verlieren. Und das hat mich angestrengt und zugleich in Atem gehalten, weil ich all diesen Dialogen, all diese Gedanken, die hier gewälzt werden von so vielen Menschen und Stimmen und Schnipseln, Sie müssen dann mal in dieses Buch reinschauen, das hat verschiedene Schriften, dann ist wieder was kursiv geschrieben, dann werden selbstverständlich überall Gender-Sternchen benutzt und Dinge, die ich sonst nur aus dem Gespräch kenne oder aus dem geschriebenen Text, die sind hier einfach selbstverständlich Teil davon. Ich finde das großartig, aber das macht was mit dem Lesefluss. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen revolutionär und ich freue mich enorm, dass es diese Welt, die wir sonst eben vielleicht aus der Zeitung kennen oder aus mündlichen Debatten, jetzt in die Fiktion oder in die Romanwelt hineinschafft. Ich finde das cool.
Bei alledem, um das hier noch erwähnt zu haben, gibt es in diesem Buch auch ganz reale Wohngemeinschaftsgeschichten, es gibt Liebesgeschichten, es gibt Beziehungen, es gibt auch
Trennungen.
Es gibt Trennungen, es gibt Vereinigungen, es gibt weiße Männer, die narzisstisch angehaucht sich unzuverlässig verhalten in den Beziehungen. Es gibt Brüche auch innerhalb von eben Freundschaften. Es gibt also hier gegenseitige Kolonisierungen, unglaubliche Verstrickungen auch zwischen den Personen, die gewissermaßen so wie ein dichtes Gewebe auch diesen Roman dann zusammentragen. Ich glaube, das muss gesagt werden. Und das nicht nur bis Seite 173, sondern über die ganzen 420 Seiten.
Wollen wir noch darauf zu sprechen kommen, wie das Buch dann endet oder wann es gibt ja diesen Twist dann, wie, ja, was Schlimmes passiert, was Saraswatis Fall in Vergessenheit drängt.
Genau, es ist dieser ganz reale Anschlag im Jahr 2020, bei dem ein weißer deutscher neuen Mitbürger mit Migrationsgeschichte erschossen hat und dieses Ereignis platzt eigentlich mitten in diese Debatten rund um diese Saraswati und gibt dem Ganzen tatsächlich eine andere Richtung. Ja, und Mithu Sanyal trifft jetzt einen sehr bewussten Entscheid, dieses Vorkommnis, diesen brutalen Anschlag in Hanau in ihr Buch aufzunehmen.
Ja, und das ist eigentlich spannend, weil sie das auch in ihrem Nachwort dann reflektiert, ob das jetzt pietätlos war oder nicht, überhaupt dieses Verbrechen in Hanau mit in die Geschichte einzuflechten. Und sie sagt dazu, und das finde ich sehr spannend, dass, ich zitiere, das Schweigen darüber in der deutschsprachigen Literatur eine nicht akzeptable Leerstelle ist. Und dann, ich zitiere wieder, also entschied ich nach langen Gesprächen mit zahlreichen Menschen über die vielfältigen Fragen von Pietät und Appropriation, den realen Anschlag von Hanau in diesem Buch aufzunehmen, auch wenn ich ihn in meiner fiktiven Realität in den Hochsommer verlegt habe. Und das finde ich irgendwie spannend, dass sie sagt, dass so etwas, also es ist ja eh sowieso ein Buch, wo so viel Echtes mit drin ist, neben Fiktiven, dass sie hier das alles nochmal zusammennimmt und sagt, ich muss das mit reinnehmen, ich muss diese reale Begebenheit, diese schreckliche reale Begebenheit in die deutschsprachige Literatur hineinnehmen, damit es diese Leerstelle endlich füllt.
Das ist ja dann auch sehr konsequent, oder? Weil die Realität bricht eigentlich dann in den Romanen eine Realität, die wir teilen, weil wir uns alle erinnern an diesen Tag. Und gleichzeitig ist es auch in den Debatten so, man kann debattieren, man kann Positionen vertreten und dann bricht trotzdem die Realität ein. Und die Realität ist eben in Bezug auf diese Debatten meistens einfach Gewalt. Und das finde ich dann wiederum sehr konsequent und auch ein guter Abschluss des Romans, ein trauriger Abschluss des Romans. Und ein Abschluss, der auch die Figuren dann irgendwie auch wortlos macht, wie es ja uns auch wortlos
macht. Vor allem weil es aus dieser Theorie und aus diesem Seminar, in dem wir ja stecken, auch als Leserinnen und Leser, sofort herausnimmt. Und wir sind auch wieder konfrontiert mit einer Realität und auch damit, also ich habe mich komplett mit meiner Weisheit wieder konfrontiert gefühlt in dem Moment.
Nein, und ich glaube, was du vorgelesen hast, Marion, zeigt eben auch, wie reflektiert Mithu Sanyal an alles herangeht und wie sie eben auch ihre eigenen Entscheidungen beim Schreiben mit dokumentiert. Und ich glaube, das ist ein Aspekt dieses Romans, dass wir hier eben über weite Strecken der Autorin auch folgen können beim Verfertigen des Romans und beim Verfertigen ihrer Gedanken. Und wie gesagt, dass sie dieses Verfertigen auch noch dokumentiert, ich glaube, das ist einer der großen Gewinne
hier. Ja, und sie schreibt auch das, ich liebe das Schlusswort, ich empfehle Ihnen das Schlusswort einfach als erstes zu lesen, ich weiß nicht, ob ich das darf, aber da bin ich auch drüber gestolpert, wie sie hier schreibt, Identitätskämpfe sind Kämpfe um Fiktion und Wirklichkeit. Und das ist es ja, also das ganze Buch ist genau das und das finde ich spannend, irgendwie diese Auseinandersetzung damit, mit Identität und sich das mal zu überlegen, weil es am Schluss, glaube ich, wirklich einfach ständig darum geht, Fiktion und Wirklichkeit und Projektionen und Illusionen irgendwie aufeinander zu bringen.
Da kann es eigentlich gar nicht genug Romane geben dazu, oder?
Und wer am Ende der Lektüre dieses Buches noch an irgendetwas glaubt, ist selber schuld.
Außer an Liebe muss nämlich geglaubt werden. So hört es auch auf mit Kalis Worten, let love flow like a river.
Identity, der Roman von Mithu Sanyal, ist erschienen bei Hansa. Ja, und worüber reden wir das nächste Mal?
Wir reden nächstes Mal über das neue Buch von Christian Kracht, Eurotrash.
Das war 173, der Literaturpodcast, die Episode 11 mit
Marion Regenscheid,
Lucien Haug
und Christoph Keller.
173, der Literaturpodcast.
Das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft.
Und wer es herausfindet, kriegt ein Buch geschenkt, das wir hier besprochen haben. Also dieses Mal Identity von Mithu Sanyal.
Identity.
Ach, schon wieder falsch gesagt.
Einfach eine Mail schreiben an
mail@173.ch.
Wir schicken das Buch mit Originalnotizen und Anstreichungen, diesmal von mir.
173, der Literaturpodcast, zu hören auf unserer Webseite 173.ch, auf Apple Podcast, auf Spotify
und auf podcastlab.ch und überhaupt überall, wo es gute Podcasts gibt. Und ja,
schreibt uns eine Mail, falls ihr Wünsche, Anregungen, Buchtipps.
Auf mail@173.ch.
Danke, Lucien.
Danke, Christoph.
Danke, Lucia. Danke, Christoph.
Danke, Marion.
Danke, Marion.
Danke Ihnen. Tschüss.